Podcast eines Fotoproduzenten.
Hallo, ich begrüße euch zur aktuellen Ausgabe vom Podcast eines Fotoproduzenten. Zu Gast habe ich diesmal bei mir einen Fotografen, den ich seit vielen Jahren kenne, vor allem ich bin aufmerksam geworden durch seine Dreams of Flying Serie und meinen Bloglesern sollte er auch spätestens seit 2010 bekannt sein, weil ich dich da auch unter anderem wegen dieser Serie vorgestellt habe. Wer es immer noch nicht weiß, der begrüßt jetzt bitte mit mir den Jan von Holleben.
Hallo.
Wir sitzen hier in Berlin in deinem Sonnenstudio und wollen heute über deine fotografische Arbeit reden. Stell dich den Lesern, die dich wieder erwarten, nicht kennen, doch mal kurz vor, was du so machst, was für eine Ausbildung du hast und so weiter.
Ja, hallo, ich bin der Jan von Holleben und bin Fotograf. Find's immer ganz wichtig zu sagen, dass es sind zwei Sachen. Einerseits, dass meine Eltern, glaube ich, in meiner Berufswahl sehr stark einbezogen waren. Mein Vater ist Kameramann und hat mich schon sehr früh mit seinen fotografischen Experimenten begeistert. Meine Mutter ist Kindertherapeutin und ich habe zuerst Pädagogik studiert und wollte eigentlich dann da auch weitermachen, merkte dann aber, dass die Fotografie trotzdem toll ist, dachte aber immer als Fotograf, das ist halt wirklich eine Karriere, die viel zu kompliziert ist und die einfach wirklich hart ist, da irgendwie einen Punkt zu machen, weil ich wollte ja, wenn dann Fotograf schon richtig und nicht irgendwie so ein bisschen meine Karriere als Künstler rumkrebsen und irgendwie von Hand in den Mund. Und deswegen habe ich dann studiert, witzigerweise in England. Ich war da mit einer Freundin unterwegs und habe mir einfach nur eine Uni angeguckt und der Leiter von dem Fotokurs hat dann sofort gesagt, ja, hast du tolle Sachen gemacht, komm mal her. Und habe mir dann so ad hoc überlegt, die Sonderpädagogik, die ich dann studierte, zu lassen. Bin nach England und habe dort wirklich 3 Jahre sehr begeistert die Theorien und Geschichte der Fotografie studiert. Immer noch mit dem Gedanken, ich möchte eigentlich kein Fotograf werden, sondern ich möchte mit Fotografen oder mit der Fotografie arbeiten. Und habe das dann nach dem Studium auch gemacht. Habe eine Fotokooperative für junge Fotografen gegründet, war so ein bisschen deren Produzent, Manager, Coach und habe junge Fotografen in die Industrie begleitet und habe ihnen Jobs organisiert, habe sie gemanagt und habe aber nebenher immer weiter fotografiert und dann kam die Serie zustande, von der du gerade sprachst. Ich habe in meiner Freizeit mit den Nachbarskindern einfach Fotografie gespielt und daraus wurde Dreams of Flying. Und
lass uns mal kurz beschreiben für die Leute, die die Serie nicht kennen. Ich versuch's mal. Das ist eine Serie, die sozusagen Fantasiewelten abbildet, indem du stark von oben die Leute in dem Fall meist die Kinder mit Requisiten auf dem Boden liegend fotografierst, wodurch du natürlich die Schwerkraft und andere
Probleme der Fotografie,
Beschränkungen aufheben kannst und dadurch die Bilder natürlich so einen surrealen, märchenhaften, fantasievollen Charakter bekommen.
Genau, es ist genauso, wie du es gesagt hast. Es ist für mich immer noch ganz wichtig, dass wir diese Bilder immer wirklich auch in der Zusammenarbeit gemacht haben. Die kamen so ein bisschen aus meiner Diplomarbeit raus, die eine theoretische Abhandlung war, was haben Kinder für eine Funktion in der Fotografie? Also historisch gesehen, und habe daraufhin für mich eine Arbeit machen wollen, weil es ganz viel um Repräsentation von Kindheit immer ging, auch in meiner Arbeit, in der Diplomarbeit. Wie kann man eigentlich Fotografie konstruieren, in der die Kinder auch ein Mitspracherecht haben? Also in der diese Repräsentation, die Darstellung der Kindheit irgendwie auch einen authentischen Faktor hat und nicht nur eine nostalgische, eine romantische, eine Projektion von Erwachsenen auf ihre Vergangenheit hin, mit der die Kindheit umgehen. Das war eigentlich so für mich einfach nebenher so die Spielerei und aber auch theoretisch einfach die Recherche, die ich damals für meine Abschlussarbeit in der Theorie leisten musste. Und deswegen kam für mich diese Idee zustande, mit Kindern mal deren Welt auseinanderzunehmen, zu gucken, dass er mit Kindern gemeinsam 50-50, sie geben mir ihren Inhalt, ich versuche das in eine Form zu bringen und versuche gemeinsam ein Bild zu entwickeln. Und tatsächlich diesen Spaß oder diese Fantasiewelten, die hauptsächlich aber im Endeffekt dann auch die Spielerei und die Idee von dem Spiel und was Spiel eigentlich bedeutet für Kinder und für nachher, wenn man das dann weiterspinnt, und das ist für mich heutzutage ganz, ganz wichtig und viel mehr der Fokus, wie kann Spiel unsere Kultur und Gesellschaft weiterbringen? Aber wie wir genau das einfach fotografieren können und an den Betrachter mitteilen können, wie Kinder sich selber sehen und wie ich als Katalysator, als Fotograf, der das abbilden kann und als Kommunikationskanal nutzen kann, wie können wir da Bilder kreieren? Und da wurde tatsächlich dann zum Schluss diese Technik draus, die sich auch über Jahre dann erst entwickelt hat. Es war nicht so, wir haben die ersten zwei Bilder geschossen und wussten, jetzt haben wir ein Projekt, das machen wir jetzt so weiter, sondern wir haben eigentlich in ganz vielen Bereichen uns ausprobiert damals mit den Nachbarskindern und es war wirklich eine Spielerei. Es war für mich eher so Spaß haben neben der Theorie. Es sollte auch nie irgendwie gezeigt werden, das war wirklich nur für uns. Und nach 2 Jahren merkten wir, dass wir einfach auch eine Serie zusammen hatten. Wir haben die dann ganz gut reduziert auf die Bilder, die alle auf dem Boden stattfanden, weil das sich als Linie durchzog.
Anfangs waren noch andere.
Es waren anfangs noch ganz viele andere Techniken dabei. Aber diese Bodenlegentechnik kam mal aus einer Not, weil wir tatsächlich diese Idee fotografieren wollten, wie ein Kind auf einem Hund reitet. Und wir haben verschiedenste Sachen ausprobiert, wie man ein Kind auf einen Hund kriegt und es auch noch wirklich schön gestalterisch und erzählerisch aufbaut in dem Bild. Und nachdem wir einen Kran bemüht hatten, damit der Hund nicht zusammenbricht und dem Kind, oder versucht haben, große Hunde zu finden, wo man ein kleines Kind draufsetzt, also kam mir irgendwann die Idee, mal auszuprobieren, ob man den Hund nicht auf den Boden legt, flach, und das Kind einfach nur so dran schiebt. Und es tut so, als würde es auf dem Kind reiten.
Aber wirklich viel einfacher ist es vermutlich auch nicht, wenn der Hund still liegen muss und das Kind?
Nee, es war im Endeffekt nicht so einfach. Wir hatten zwei Chancen, das zu machen. Danach hatte der Hund keine Lust mehr. Und ich hatte tatsächlich für jeden dieser Momente auch immer nur 2 Schüsse frei, weil dann der Hund schon wieder aufsprang. Ich habe es zum Glück mit einem Kind gemacht, mit Max, der Nachbarskind, weil der hat mir komplett vertraut, wusste, was wir tun. Wir hatten das durchgesprochen. Was eben auch ein Teil dieser Entwicklung, also dieser Arbeitsweise ist, wirklich die Kinder mit vollstem Respekt mit einzubeziehen in die Arbeit. Und Lotte, der Hund, die Hündin mit 1 Jahr, noch sehr jung, und war einerseits für jeden Blödsinn zu haben und auch Kinder, sehr kinderfreundlich, aber war natürlich auch sehr aufgeregt, und wir hatten dann 2 Schüsse und einer, also ich habe 4 Frames konnte ich schießen in den 2 Versuchen, und einer davon ist es dann geworden, weil beim ersten hat es gar nicht funktioniert und beim zweiten mal wirklich so dusch, dusch, 2 Schüsse und das Bild war da. Und so ist dieses Bild eher aus einer Not rausgewachsen, ein Bild darstellen zu wollen. Und so wurde es dann, hat sich das dann weitergesponnen. Wir haben gemerkt, dass wir mit der Technik eigentlich alles machen können. Es war ein bisschen wie beim Maler, der seinen weißen Hintergrund hat, sein Papier, der Zeichner, der dann anfängt zu das Bild aufzubauen, sich zu überlegen, was soll alles auf das Bild drauf, wirklich eine schöne Entwicklung auch durchgeht. Die Digitalfotografie heutzutage hat es viel einfacher gemacht, weil ich durch die Kamera auf dem Bildschirm schon gleich gucken kann oder auf dem Stativ habe und dann das Bild richtig komponieren kann und tatsächlich auch mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen natürlich, weil ich bin jetzt kein wirklicher, ich werde immer als Kinderfotograf klassifiziert, aber die Hälfte meiner Fotografie sind nur Kinder, die andere Hälfte ist alles andere. Können wir natürlich immer wieder an das Bild zurückgehen. Wir gucken uns die Aufbauten an, wir legen es wieder zurück. Die Kinder stehen auf oder die Erwachsenen gucken sich es an und man verbessert es. Und man kann wirklich sehr schön wie ein Maler an der Staffelei an diesen Bildern arbeiten und die komponieren.
Nur mal kurz als zeitliche Einordnung, damit wir das besser nachverfolgen können. So, wann bist du geboren? Wann war die Ausbildung? Wann hat die Serie angefangen ungefähr?
Ich bin 77 geboren. Ich habe 2000 mit der Ausbildung angefangen, nachdem ich Sonderpädagogik dann abgelegt hatte. Und die Serie habe ich schon 2002. Ich habe mein Studium etwas abgekürzt, weil ich innerhalb des Jahres, ich bin ins 2. Semester eingestiegen, habe das erste vergessen dürfen und habe dann 2002 die ersten Bilder von Dreams of Flying oder mit meinen Nachbarskindern schon erarbeitet gehabt. 2005 hat sie dann wirklich, nachdem ich schon als Produzent und Manager gearbeitet habe, auf diese Serie irgendwann bei meinem Freund auf einen Blog gestellt. Und das war vielleicht auch irgendwie der richtige Zeitpunkt. Das waren die ersten Blogs, die überhaupt so wirklich dann auch international interessant wurden in der Fotografie. Und innerhalb von 2-3 Monaten ist dann 2005 wirklich die Serie so explodiert in die Welt. Die war in kürzester Zeit auf Hunderten von Blogs. Und da habe ich dann meine ersten Aufträge auch bekommen. 2006 habe ich...
Also vorher, kurz als Unterbrechung, wenn du Aufträge sagst, vorher war das die Fotografie nur Hobby? Oder?
Genau, vorher habe ich mich ja um andere Fotografen gekümmert. Vorher habe ich mich wirklich als Produzent, Manager, Coach und Leiter, Direktor...
Dieser jungen Foto... Wie heißt die, Max?
Die heißt Fotodebüt. Mhm. Oder auf Englisch ein Fotodebüt, weil ich war ja in London. Und wir waren 25 Fotografen und wir haben uns gegenseitig unterstützt und ich habe das Ganze so ein bisschen mit Esther Teichmann zusammen gemanagt. Man kann dazu sagen, weil wir gerade schon von Fotodebüt sprechen, wir haben, ja, das sind so die Lorbeeren, die man sich gerne selber gibt, die Mitglieder sind heutzutage alle ziemlich tolle, große Fotografen geworden und ich möchte da vielleicht auch mal ein bisschen Credit für Fotodebüt damals auch geben, weil wir wirklich eine tolle Truppe waren. Aber man kennt Richard Moss oder Richard Moss, der den Citibank Award gewonnen hat. Nee, heißt der Foto, wie heißt der? Deutsche Bank? Deutsche Börse heißt er mittlerweile. Okay. Deutsche Börsepreis und alle Preise, der überhaupt in der Fotografie absahnt mit seinen Infrarotbildern vom Kongo. Esther Teichmann ist eine sehr angesehene Künstlerin. Wir haben Aaron Schumann, den man so von großen Festivals kennt und der eigentlich hauptsächlich über Fotografie schreibt. Wir haben Tom Brown, der ein ziemlich erfolgreicher Stilllifer geworden ist und durch die Welt fliegt und große Kampagnen schießt. Also es ist wirklich toll, was aus der Truppe so geworden ist. Und das hat wahnsinnig viel Spaß damals gemacht, aber als ich dann meine ersten Aufträge auch bekam...
Also du selbst hattest zu dem Zeitpunkt noch nicht selber so viel
Fotografie? Nee, gar nicht. Ich habe es natürlich nebenher gemacht, aber nicht... Ich wollte wirklich partout kein Fotograf werden, weil ich mich eher in der Rolle des Facilitators sah, der sich eher darum kümmert, wie andere Fotografen in die Arbeit kommen und fand diese Strukturen ganz spannend. Also das, welche Szene sich für welche Fotografie interessiert, wo man vielleicht mal was Neues ausprobieren kann, wo ich mal einen Porträtfotografen mal wirklich vielleicht auf einen Modeshoot schicken konnte oder wo man vielleicht einen Modefotografen mal zum Porträt bringen konnte oder sagen konnte, ey, du machst doch sonst in deiner Freizeit immer so schöne Landschaften, dann mach doch mal eine Serie fürs Lufthansa-Magazin und mach mal ein bisschen, guck mal, ob wir einen Job kriegen für dich, dass du mal für Lufthansa irgendwo hinfliegst und eine Serie machst. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als mich um meine eigene Karriere zu kümmern. Also ich wollte eher das Potenzial anderer ausschöpfen, sah das aber auch so nicht bei mir, weil ich für mich keine stilistische Form fand oder kein Thema fand, was mich wirklich speziell interessiert hat. Also ich hatte keine Nische für mich selber bis dato. Und dann kamen die Aufträge über diese Popularität im Netz und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Habe dann den Lead Award hier in Deutschland gewonnen für eine Serie, die ich im Dummy-Magazin hatte, die auch gleichzeitig kurz drauf auch noch im Geo kam, die Dreams of Flying-Serie. Dreams of Flying-Serie hat wirklich die ersten Jahre sehr bestimmt auch alle Aufträge, die ich bekam.
Also kann man sagen, das war schon dein Katalysator für den Start in die professionelle.
Auf jeden Fall. Das war der große Push. Und das war auch mein Alleinstellungsmerkmal. Und dafür haben mich die Leute gebucht. Und eben auch, und das hat sich erst später rauskristallisiert, ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her, 12, 13 Jahre. Und ich arbeite immer noch, ich mache natürlich immer noch Fotos von Kindern oder Erwachsenen, die auf dem Boden liegen. Aber eigentlich nur noch auf kommerzieller Ebene, weil ich mich kreativ und künstlerisch nur noch aufs Spielen konzentriere. Und das ist so, das Spielen in der Fotografie mit verschiedensten Mitteln, ist so eine Herangehensweise, die vielen Bildredakteuren oder Kunden oder natürlich auch in dem Fall jetzt Büchern, ich mache sehr viele Bücher mittlerweile, gut ankommt und Spaß macht. Und die Bodenlegetechnik ist eigentlich manchmal nur noch so ein, wenn uns nichts anderes mehr einfällt, dann gehen wir zurück auf die Bodenlegetechnik, weil die funktioniert immer.
Das Gimmick,
genau.
Und ich nehme stark an, dass die ersten Aufträge auch in der Art waren, wir wollen diesen Look mit einem anderen Motiv oder anderen.
Genau. Inhalt. Die kamen sogar so weit manchmal, dass sie sagen, wir wollen, weil ich habe wirklich wahnsinnig viele Preise damals gewonnen, 2006 bis 2009, haben dann gesagt, wir wollen auch eine Award-Winning-Serie von dir haben. Überleg dir was Tolles für uns. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist immer so spannend, wie dann so Kundengespräche funktionieren, die dann genau das Gleiche wollen, was man schon gemacht hat und was für den kreativen Künstler, sag ich mal, immer wieder so eine Enttäuschung ist, weil man sich ja weiterentwickeln möchte.
Und wo die Wahrscheinlichkeit ja auch geringer ist, dass dann nochmal ein Preis für gewonnen wird, wenn da schon einer ist. Ne?
Also ich meine, wir haben trotzdem auch mit Folgearbeiten noch Preise gewonnen. Ich habe dann später nochmal fürs Zeitmagazin eine sehr schöne Serie geschossen, in Schwarz-Weiß, dann mit Sascha Walz und ihrer Company, die heißt Snowbad. Oder das Stück von Sascha Walz hieß die Kunst der Melancholie, Ars Melancholie. Und die hat dann auch nochmal ein Lead Award gewonnen. Und also das Potenzial gibt es schon. Wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, ich habe überhaupt keine Lust mehr an sowas mitzumachen oder teilzunehmen. Als Lead Award kann man nicht teilnehmen, da wird man ja gefunden. Aber ich habe eine Zeit lang immer sehr oft auch bei Preisen meine Arbeiten eingereicht, bei Wettbewerben. Und mache ich schon seit 5 Jahren wirklich gar nicht mehr, weil es überhaupt gar nicht mehr überschaubar ist, was Preise überhaupt und irgendwelche Auszeichnungen bedeuten, weil jede zweite große Firma ihren eigenen Preis auslotet und.
Aber hattest du bei, zumindest beim Lead Award oder bei anderen größeren Awarden den Eindruck, dass da Folgeaufträge kamen?
Der Lead Award war für mich der erste Lead Award, denn das war ja wirklich groß und wichtig. Da hatte ich auch in dieser sehr schrägen Kategorie Mut und Mode, hieß sie damals, habe ich Gold gewonnen und das war schon der Durchbruch für mich in Deutschland, auf jeden Fall. Und der Lead Award war immer für mich einer der respektabelsten Preise, die man hier in Deutschland kriegen konnte oder überhaupt Europa wahrscheinlich. Bin damit auch nach Deutschland gekommen, bin dann von London nach Berlin umgezogen und habe mir hier mein Studio in Berlin aufgebaut und habe wirklich einfach die Nachfrage bedient, die dann sehr groß war. Und ich hatte auch mit dem Lead Award gleich einen Agenten gefunden, noch in der Nacht der Preisübergabe. Und wir haben dann einfach ein paar Jahre hier wirklich schön Berlin gerockt und Deutschland und haben uns mit viel Spaß wirklich einiges überlegt. Und ich war auf einmal wirklich über diesen Preis, war ich auf jeden Fall ein gemachter Mann. Also die ersten Jahre waren ziemlich knallig. Dann gab es so ein kleines Tief, wo ich wieder kreativ sein konnte, weil die Nachfrage nicht so groß war. Und ich sage, ich muss mir einfach ein paar neue Sachen überlegen. Die große Phase, ich habe irgendwie Leute auf dem Boden liegend noch und nöcher fotografiert gehabt. Und dann kam so der zweite Sprung um 2010, 11 rum. Das war so ein Revival, wo auch nochmal wieder irgendwie Leute schon wieder jetzt Leute auf dem Boden liegen haben wollten und aber auch mich zum ersten Mal so als kreativer Entwickler in der visuellen Kommunikation sahen. Und ich ganz viele Kampagnen und mit Magazinen ganz eng zusammen wirklich auch schöne Strecken entwickelt habe. Und ich dann so in meiner kleinen Personalunion Kreativdirektor, Artdirektor, Produzent und Fotograf und meistens auch noch Stylist fürs Styling des Bildes. Klamotten ist von mir nicht so wichtig. Auch so in diesen verschiedenen Rollen einfach immer auch wahrgenommen zu werden und beratend oder entwickelnd zur Seite zu stehen bei bestimmten Produktionen. Und das hat sich dann schön entwickelt, so bis heute, wo ich ja wirklich extrem viel Konzepte entwickle, viele Bücher mache.
Da kommen wir gleich zu.
Und nicht nur als Fotograf wahrgenommen werde, der ich eigentlich auch nicht so bin, sondern eher so ein visueller Kommunikationsmensch, der halt auf allen Ebenen versucht, das zu verstehen.
Und wie würdest du, abgesehen von der Bodenlegetechnik, generell deinen Stil beschreiben, fotografisch?
Ich denke, das bringt so ein bisschen auf den Kern, weil die Bodenlegetechnik wirklich nur so das erste Projekt war, ist das Spielen mit der Fotografie. Eigentlich ein humorvoller Umgang mit dem Medium Fotografie. Ich ziehe immer sehr viele Referenzen. Ich habe eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, Theorie und Geschichte studiert. Ich kenne mich sehr gut aus in dem, was in den letzten 150 bis 170 Jahren in der Fotografie passiert ist. Und kann meine Bilder, aber ich musste das natürlich früher mit anderen Bildern machen, einfach sehr gut platzieren im großen Feld der Fotografie, also diese Indexikalität. Wo gehört ein Bild hin? Was bedeutet es? Was kann es nicht? Mit dem Wissen oder auf das Wissen aufbauend einfach sich mit Fotografie intellektuell auseinandersetzen und für bestimmte Herausforderungen, die mir dann die Redaktion oder die Kunden stellen, wirklich auch ein Bild zu entwickeln. Es ist ganz oft so, dass eine Redaktion zu mir kommt und sagt, ja, wir haben hier was, was wir nicht fotografiert bekommen. Wir wollen es aber fotografisch umgesetzt haben. Überleg dir mal was.
Dann bist du der Mann.
Dann bin ich so der Daniel Düsentrieb, der dann kommen muss und sagen muss, pass mal auf, gib mir mal 2 Tage, ich gehe damit in mein stilles Kämmerchen und skizziere euch was Schönes vor und bin dann wirklich auch dieser, und das ist so das Spannende dran, ich entwickle die ganze Geschichte eigentlich immer von vorne bis hinten.
Du hast vorhin ja auch den schönen Satz gesagt, du sozusagen, du musst, oder nicht du musst, aber wie war das ungefähr, du spielst beruflich und du hast ja auch auf deiner Webseite diesen Begriff geprägt des Homo Ludens, des spielenden Menschen, also sozusagen, ja, das Spiel, das Ausprobieren, das Experimentieren deiner Arbeit ist.
Auf jeden Fall, und das, glaube ich, auch der einzige Grund ist, warum so schöne, also für mich, ich bin ja in dem Fall auch mein kritischster oder auch mein größter Fan, die Bilder müssen ja mich erstmal begeistern und ich könnte mir nicht vorstellen, etwas zu fotografieren, was ich einfach schon, was einfach so vorgeformt ist, sondern die Entwicklung gehört dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu überlegen, was gibt es eigentlich alles schon an Bildwelten zu diesem Thema und warum hat jetzt die Redaktion gesagt, Jan, mach mal was Neues. Und mir dann all diese ganzen Bilder anzugucken und zu entscheiden, okay, jetzt gucke ich mal, was wir so in unserem visuellen Gedächtnis alles haben an Bildern und wie man da einfach weitergeht, den nächsten Schritt geht. Und das muss spielerisch funktionieren und das muss wirklich ein Prozess sein, in dem man sich ganz gut erstmal in der Recherche mit dem Thema auseinandersetzt, aber dann auch sich davon löst und sagt, und jetzt machen wir mal was ganz anderes und lassen das einfach mal laufen. Das ist so wie früher, wenn man sich an den Lego-Kasten gesetzt hat und gesagt hat, und was baue ich heute? Und dann guckt man so, was habe ich die letzte Woche schon gebaut? Ist ja alles langweilig, jetzt versuche ich mal noch eins oben drauf zu setzen und den Turm noch höher zu bauen oder die Farben mal anzuordnen und mal oder irgendwelche Strukturen einfach reinzubringen. Also ich finde, es hat von dem, was ich früher als Kind gelernt habe, für was Spiel wichtig ist, hat es nicht viel verändert. Was nicht bedeutet, dass ich immer noch, das sagen sie ja oft, dass Jan, du hast dir das Kind bewahrt. Ich finde es eher, ich habe mir das Spielen bewahrt. Und die Theorie des Homo Ludens, und da gibt es wirklich sehr schöne Bücher auch zu. Ich finde, das Wichtigste für mich war von Hermann Hesse das Glasperlenspiel, für das er ja auch seinen großen Literaturpreis bekommen hat. Diese Idee, dass sich die Gesellschaft und auch das Individuum durch Spielen weiterentwickelt und eigentlich auch nur durch Spielen weiterentwickeln kann, ganz, ganz, ganz zentralen Punkt, und den habe ich für die Fotografie angewandt.
Na, eine andere Art von Technik bei dir, ich versuche es ja auch nochmal zu beschreiben, ist, dass du Leute fotografierst, dann Abzüge machst, nehme ich stark an, und dann auf die Abzüge Spielzeug, Alltagsgegenstände, Süßigkeiten, was auch immer legst und dadurch durch dieses unterschiedliche Größenverhältnis wieder andere Bezüge hergestellt werden, also weil der Mensch halt klein ist und dann die Maschine riesig und so weiter. Also sowohl bei dieser Technik als auch bei der Bodenlegetechnik und bei vielen deiner anderen Methoden oder Arbeiten, die du hast, stellt sich mir oft die Frage, wie hoch oder wie ist das Verhältnis von Planung und Zufall? Also sowohl mit Kindern ist, glaube ich, immer ein großer Zufallselement und auch, also wie genau musst du vorher wissen, wie das Ergebnis ist?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ist eigentlich immer für jedes Projekt unterschiedlich. Bei manchen Leuten, also bei manchen Kunden speziell, muss ich schon sehr klar vorskizzieren, wie ich mir es vorstelle. Gerade bei der Bodenlegetechnik kann ich es mittlerweile sehr exakt vorskizzieren, weil ich weiß, wo die Entwicklung nachher hingehen könnte. Dabei gibt es immer noch schön viele Freiheiten, die das Kind oder der Mensch jetzt schaut, ob er jetzt tatsächlich irgendwie fliegt oder also schnell fliegt oder langsam fliegt, das kann man ganz schön variieren, so die Details. Im Groben ist alles immer schon im Kopf vorgeplant. Es gab mal so einen schönen Wettbewerb oder einen Spruch, an dem ich teilgenommen habe. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, mit den Darmstädter Fototagen, da hieß der Titel "Vom Kopf an die Wand". Und das fand ich damals sehr passend, weil tatsächlich ich für mich immer die Bilder im Kopf habe und dann muss ich sie noch aufs Foto kriegen. Und da passiert aber ganz, ganz viel zwischendrin. Und gerade bei den Bildern, die du gerade angesprochen hast, wo ich, sag ich mal, Fotokollagen herstelle, die nachher repro-fotografiert werden, weil ich diese Bilder mit den Aufbauten obendrauf nochmal abfotografiere, da gibt es wahnsinnig viel, also extrem viel Freiraum für die Entwicklung. Ich mache schon seit 3, 4, 5 Jahren, mache ich für den Kinderspiegel monatlich ein Rätsel. Und da bauen wir solche Fragenmaschinen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie diese Maschine aussieht. Ich setze mich dann wirklich hin. Ich fotografiere die Grundfläche mit den Kindern im Studio. Und gebe mir da irgendwie so ein bisschen einen Spielraum, sage ich mal, ein Spielfeld, was ich so aufbaue zwischen den verschiedenen Kindern, die so tun, als würden sie an dieser Maschine arbeiten. Die gibt es überhaupt nicht, gibt es auch noch nicht skizziert. Die Kinder spielen immer nur so in einem Mikrokosmos, machen dann, okay, ich hantiere an der Maschine.
Gibt es denn irgendeine Anweisung? Oder?
Ja, drück mal einen Knopf oder spiel mal, tu mal so, als würdest du da etwas ziehen. Oder also es gibt wirklich immer nur so ganz minimale Anweisungen, weil ich noch gar nicht weiß, was passiert. Ich weiß nur, jetzt habe ich schon 5-mal drücken gemacht, jetzt machen wir mal ziehen oder drauftreten oder irgendeine Aktion mit dieser Maschine, eine Interaktion. Und nachher ist für mich dann die Herausforderung, daraus eine Maschine oder da rein in diesen Spielraum eine Maschine zu bauen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Es gibt dann einfach bestimmte Limitierungen und die setze ich mir selber auch auf. Aber immer in einem Feld, mit dem ich weiß, da kann ich immer noch sehr kreativ sein. Also diese Maschinen entstehen tatsächlich erst dann in dem Moment, wenn das Bild ausgedruckt vor mir liegt. Ich habe hier in meinem Archiv wahnsinnig viele Requisiten. Ich brauche für diese Rätselmaschinen schon vordefiniert, meistens durch die Fragen, 4, 5 verschiedene Requisiten, die ich einbaue, ob das jetzt Würfel sind oder ob es Knöpfe sind oder also Kleiderknöpfe oder ob es irgendwelche Süßigkeiten sind, die in der Frage drankommen. Die lege ich dann vor mich und dann weiß ich auf einmal, okay, dann weiß ich die Proportionen und dann versuche ich sie zu arrangieren und verteile sie auf dem Papier und die Zwischenräume werden dann gefüllt, aber wirklich ad hoc. Das ist eine ganz klare Entwicklung und so ist es auch mit vielen freien Arbeiten, die ich in der Vergangenheit mit der Technik gemacht habe. Ich warte, bis das Foto vor mir liegt, ich weiß, mit was für ein Material ich arbeiten möchte und dann
passiert geht's los. Dir dann oft, dass du so nach der Hälfte der Zeit einfach alles wieder wegwischst und bei Null anfängst oder bist du da ziemlich zielgerichtet und ziehst das dann durch?
Ich bin ziemlich zielgerichtet, aber es passiert doch ganz oft, dass ich wieder reduziere. Also, dass ich manchmal zu weit entwickle und wer merke, oh, jetzt sieht's mir jetzt zu voll und wild aus und dann gehe ich wieder ein paar Schritte zurück, baue wieder was ab oder leg was um. Und das ist schon wichtig, klar. Also da bin ich ja dann auch Ästhet und Bildentwickler und kann sehr gut, also kann sofort eigentlich erkennen, ob ein Bild jetzt ästhetisch interessant ist, ob es den Betrachter wirklich auch über diese 1,5 Sekunden am Bild hält. Und ich möchte ja schauen, und das ist eigentlich bei jedem Bild, was ich produziere, dass man über diesen Moment hinauskommt und den Betrachter wirklich im Bild hält. Ja. Und ich möchte den Betrachter auch mit einbeziehen. Und der soll ja auch erkennen, wie ich es gemacht habe. Und das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, bei mir ist eigentlich jedes Konzept bis auf jedes 50. voll und pur analog. Es gibt eigentlich keine digitalen Tricks. Es gibt nur die digitale Aufnahmetechnik, die aber auch im Grunde ein analoger, visueller Gedanke ist. Insofern, die ganzen Tricks, die wir anwenden, sehen immer digital aus, sind aber absolute Analogie und das macht so viel Spaß, weil die Betrachter auch dort immer sehr erstaunt sind und dann merken, ach, es gibt noch Authentizität. in der Fotografie.
Du hast ja auch erwähnt, dass du großen Fundus an Requisiten brauchst, weil die natürlich möglichst originell und unterschiedlich aussehen sollen. Und natürlich sich der Witz aus den Bildern manchmal auch daraus zieht, dass du Dinge verwendest, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, wie zum Beispiel Kleiderknöpfe oder was auch
genau.
immer.
Genau, ja.
Ich erinnere mich auch an die Bilder mit den Schnullern oder Süßigkeiten oder so. Du brauchst teilweise ja wirklich Unmengen an passenden Requisiten. Ne? Wie besorgst du dir die in der Regel?
Oft finde ich die einfach schon so im Alltag und dann nehme ich die mit, gerade wenn ich auf Reisen bin. Ich habe einen enormen Fundus an Luftballons in den schillerndsten Farben, weil ich die irgendwie zwischen Amerika, Afrika, Asien, Europa, irgendwie immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, einfach bin ich gerne in einem Supermarkt, gucke mir an, was gibt es dort für tolle Sachen, bewege mich aber immer nur wirklich in normalen Geschäften. Also diese Alltagsobjekte sind mir da sehr wichtig, dass man einen Bezug zu hat. Manchmal passiert es dann für eine Produktion, die ich für Amerika mache, dass ich einen Hammer benutzen möchte und einen Schraubenzieher und die sagen, nee, stopp, wir schicken dir den zu, damit du auch die amerikanische Version des Hammers und des Schraubenziehers hast, weil in Europa sehen die etwas anders aus. Dann kriege ich die hier auch nur schlecht. Und dann werden mir Requisiten zugeschickt, aber eigentlich habe ich einen enormen Fundus mittlerweile und schöpfe aus vielem, was ich vorher schon für interessant empfunden habe und gesammelt habe. Oder für spezielle Sachen gehe ich dann los, aber dann ist auch mein Fundus immer das normale Geschäft, der Supermarkt, der Baumarkt. Ich gehe äußerst selten. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich letztes Mal in einem etwas spezielleren Geschäft war, was mir irgendwie...
Und wie sortierst du die dann? Nach Farbe, Größe, Material?
Das ja immer unterschiedlich. Wir haben... Meine liebsten Kisten sind die Süßigkeitenkiste zum Beispiel, wo einfach alles an Süßigkeiten drin ist. Dann haben wir eine Kiste, wo alles an alle Wertgegenstände drin sind. Der ist, glaube ich, Gold, Diamonds and Money. Dann gibt es eine Kiste mit lauter Luftballons, nur Luftballons oder auch Strohhelme, ganz wichtig. Bei mir kommt ganz oft vor, weil die schön bunt und so grafisch sind. Ganze Kiste Strohhelme. Aber dann auch wieder eine ganze Kiste nur mit so Natur-, Wald- und Wiesensachen, wo dann aber auch alles drin ist, so Steine und Äste und Blätter und Pilze und, ach, wild. Und dann gibt es irgendwie 5 Kisten Spielzeug, nur der Größe nach sortiert. Und es gibt 5 Kisten alte Technik-Sachen von Kabeln über Schalter, über irgendwelche Platinen, die auch alle der Größe nach sortiert sind. Das ist ganz unterschiedlich.
Und sortierst du auch ab und zu mal aus oder baust du irgendwann einfach an?
Naja, Anna, meine Assistentin, möchte immer, dass ich nicht zu viel behalte und wir immer wieder ein bisschen was aussortieren, weil es wirklich sonst überbordet. Aber richtig umsortieren nicht. Wenn wir eine Kategorie gefunden haben, liegt die dann eigentlich so da und wird eher erweitert.
Okay. Und bei den Models, du hast gesagt, du hast mit den Nachbarskindern angefangen und du meinst zwar nur die Hälfte deiner Bilder sind Kinderbilder, aber irgendwie zumindest was du veröffentlichst, scheinen die schon den großen Teil auszumachen. Es können ja nicht nur alles Nachbarskinder mittlerweile sein.
Nee, aber wir haben den Ethos so ein bisschen weiter behalten. Der war für mich immer ganz wichtig, mit normalen Kindern zu arbeiten und nicht mit Modelkindern. Mittlerweile durch die Professionalität und die Taktung, die wir haben an Produktion und die Kinder, die natürlich auch nicht irgendwie Lust haben, jeden Tag hier im Studio zu sein. Wir haben Kinder, die kommen oft so monatlich 1-2 Mal und haben einfach riesen Lust, immer wieder dabei zu sein. Und deren Eltern sind dann auch mittlerweile enge Freunde geworden und man hat dann einen guten Austausch. Wir haben aber jetzt hier in Berlin über die 10 Jahre, die ich jetzt hier bin, vielleicht einen eigenen Pool von 200 bis 300 Kindern entwickelt über Freunde von Freunden von Freunden, Facebook, Fans und so weiter. Manchmal haben wir auch so einen Aufruf im Internet. Wir haben gerade gestern wieder, haben wir jemanden gesucht, der Lust und Zeit hat, an einem bestimmten Zeitpunkt hier bei uns in Berlin an der Produktion mitzumachen. Und wir arbeiten aber auch mit einer Casting-Agentur zusammen, die wir dann über die Jahre mal kennenlernten, aber auch wieder über einen privaten Kontakt und dann haben wir das mal ausprobiert und das ist eine sehr tolle Agentur, die einfach auch normale, schöne, liebe Kinder hat und die nicht so auf Model-Karriere getrimmt sind und wo wir auch gut aufpassen, dass sobald das irgendwie eine Ahnung kommt, dass man das als Karriere sehen könnte, um viel Geld zu verdienen, wir eigentlich auch Abstand davon nehmen, weil wir die Kinder schon speziell in ihrer natürlichen, in ihrem natürlichen Wesen erkennen und mit denen so arbeiten wollen und eben nicht mit dem, guck mal, wie hübsch ich bin und ich brauche jetzt hier, ich muss noch weiter, bin jetzt lieb zum Fotografen, damit er mich nochmal bucht.
Was macht für dich ein gutes Model aus?
Spaß an der Arbeit. Das ist so toll. Also wir haben wirklich viele, viele Kinder, die einfach sehr schnell die Ideen, die ich in der Fotografie entwickle, auch verstehen und dann sich einfach mit beteiligen dran und wirklich sehr aktiv am Prozess involviert sind und ja einfach Spaß dabei haben und sie verstehen, um was es geht. Weil also dadurch, dass es das Spiel ist und die Kinder so gute Spieler eigentlich sind von Natur aus, und das ist sicherlich auch das Handicap, deswegen fotografiere ich mit sehr vielen Kindern, weil sie so einfach als Mitspieler zu begeistern sind. Das ist mit Erwachsenen immer nochmal so eine besondere Herausforderung, die ich gerne annehme, aber die einfach so viel komplizierter ist manchmal. Deswegen das Kind, was das Spiel für sich immer noch kennt und nicht nur konsumgeil ist und irgendwie schon ein halber Erwachsener ist, der denkt, er müsste sich jetzt verantwortungsbewusst um seine Karriere kümmern. Die coolen Kids, die einfachen, die entspannten, das sind eigentlich so die tollsten.
Ja. Und wie ist ungefähr das Verhältnis jetzt zwischen Kindern und Erwachsenen?
Ich würde sagen 50-50, wobei bei Erwachsenen zähle ich immer noch dazu auch meine Stillleben, also die Sachen, also von eher der Fotografie. 50% sind Kinder, ja, und die anderen 50% sind wirklich Stillleben, abstrakte Sachen sind künstlerische Projekte.
Und wie ist das anders, wenn du mit Erwachsenen diese Art von Bildern machst, beispielsweise die Bodenlegetechniken oder so?
Das ist die erste Stunde immer sehr anstrengend, weil generell die Erwachsenen dann auf einmal merken, dass es ja doch nicht so einfach ist, wie sie dachten. Die mögen den Effekt, merken aber erst, wenn sie selber wirklich, es ist sehr anstrengend am Boden zu liegen, also für
die
diese
Arme,
Bilder.
Beine verschränkt.
Genau, also es sieht alles mal ziemlich cool und entspannt aus und sieht alles sehr dynamisch aus, aber das geht nur dadurch, dass man sich extrem verrenkt am Boden. Und das ist schon fast was Performatives. Der Ausdruck ist für mich auch ganz wichtig mittlerweile, weil ich merke, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass es eigentlich auch immer eine Performance ist, die diese Menschen dann einnehmen oder für sich entwickeln müssen, weil die Fotografie, auf jeden Fall mal die Ideen, die ich in der Fotografie habe, um die realistisch rüberkommen zu lassen, sie in der Realität doch eher ungewöhnlich sind. Und gerade die Bodenlegetechnik ist ein schönes Beispiel. Ich mache ja auch viele Sachen dann, wo Bilder auf den Kopf gedreht sind oder wo man was spiegelt oder eben, wo ich dann Collagen drauf arbeite und dann brauche ich trotzdem auch eine zweidimensionale Fläche, auf der ich nachher arbeite und dafür einen Körper genau so darzustellen, dass er auf der zweidimensionalen Fläche nachher mit der Collage funktioniert, verrenken sich die Menschen doch immer sehr für meine Bilder oder ich versuche sie dorthin zu leiten, damit es nachher einfach so im Bild aussieht, wie es da aussehen soll. Und das ist mit Erwachsenen viel anstrengender, weil die dann immer schon ächzen und denken, das kann nicht gut aussehen und die haben nicht so ein schnelles Vertrauen in mich und ich muss dann immer das erste Bild wirklich mit viel Krächzen und Ach und Drama hinkriegen, schaffe es meistens nie ganz, dann zeige ich den Menschen das kurz, den Erwachsenen, und dann macht es irgendwie so, ah, so funktioniert das. Und dann müssen wir das gleiche Bild nochmal machen, aber dann geht's. Ja. Dann wissen sie, aber das ist mit den Kindern genauso, nur jammern die nicht so viel, sondern die spielen einfach erstmal mit. Ja. Die geben einem erstmal das Grundvertrauen. Natürlich bin ich vielleicht auch ein vertrauenswürdiger Mensch für die Kinder, weil ich sie sehr respektiere. Aber ich komme viel schneller mit Kindern zum Ziel als mit Erwachsenen.
Und bei den Requisiten nochmal, gibt es da so eine Art Lieblingsrequisiten, die du sozusagen weißt, das funktioniert immer oder das sieht am besten aus oder?
Das kommt immer auf die Technik drauf an. Jetzt, wir haben so ein bisschen grob unterschieden bei mir im Studio im Untermotiv. Wir haben die kleinen Requisiten und die großen Requisiten. Die kleinen sind hauptsächlich für die Collagetechnik, die ich jetzt viele Jahre lang durchexerziert habe. Und da sind es tatsächlich die Süßigkeiten, weil die einfach so schön knallig sind. Und da habe ich ein schönes Arsenal auch international mittlerweile. Man kann die alle nicht mehr wirklich essen. Es steht auch extra drauf ungenießbar, damit die Kinder nicht in die Versuchung geführt werden. Wir haben immer noch mal essbare Süßigkeiten auch dabei. Aber ich habe so ein wunderschönes Popcorn-Tüte oder eigentlich ist ein Eimer. Den habe ich, glaube ich, schon seit 10 Jahren. Und dieses Popcorn sieht immer noch genial aus. Und
ist verdächtig.
Es ist so ein bisschen verdächtig, genau. Ich habe es jetzt gerade letzte Woche wieder rausgeholt für eine Produktion und das Kind roch so gerne dran, weil es so nach Holz roch, meinte er. Und er hat sich dann irgendwie 3-4 Popcorn mitgenommen, weil er so toll fand, wie das so nach Holzspänen oder nach Holz roch. Ja. Und das war ein ganz witziger Moment, weil alle anderen fanden es ganz eklig und er hatte sofort die Überlegung oder den Gedankensprung gemacht, es riecht einfach toll und es erinnert mich an irgendwie, er hatte irgendeine Erinnerung damit wachgerufen für sich und hat dann sich eine Handvoll nach Holz riechendes Popcorn mitgenommen. Aber das ist eine tolle Requisite, die habe ich immer noch bei mir im Regal, ich würde sie nicht wegschmeißen. Frisches Popcorn klebt erstens, zweitens ist es vielleicht manchmal auch schon sehr bröselig, weil es dann in der Tüte kommt. Also dieses Popcorn im Eimer von diesem einen, was auch immer, ich weiß nicht mehr, wo ich es her hatte, irgendein Supermarkt, hält sich, sieht top aus. Strohhelme sind immer noch ein großer Renner bei mir, eben weil sie sehr grafisch und doch sehr bunt und auch so erkennbar sind. Es macht so viel Spaß, mit der Requisite zu arbeiten, weil alle Menschen eigentlich zum Strohhalm irgendwie einen Bezug haben, einen visuellen, ihn sofort erkennen und er aber so wandlungsfähig ist und er bei mir wirklich in allen Formen immer mal wieder irgendwo auftaucht und immer erst auf den zweiten Blick die Leute erkennen, ach, das ist ja ein Strohhalm, stimmt ja.
Ja, im ersten Blick ist es eine Linie. Dann
ja, oder eine Rohrverbindung. Oder einfach nur ein grafisches Element, was irgendwie farblich irgendwo vorblitzt oder vielleicht sogar einfach nur eine Glanzkante, so eine Blitzkante, dann so ein pinker Strohhalm, der dann nochmal irgendwo an der Seite liegt und nochmal so eine Linie unterstützt als Kontrastfarbe oder sowas. Sehr wandelbar.
Kommen wir mal kurz zur Technik. Du hast ja schon angedeutet, dass du keine digitalen Tricks benutzt, aber generell so mit was für einer Kamera und was für Objektiven und sowas arbeitest du am liebsten?
Ich habe mich eingeschossen auf eine Kamera über die letzten Jahre. Möchte jetzt nicht wirklich Produktwerbung dafür machen, weil es auch hätte jede andere Kamera sein können. Für mich war früher die Technik immer extrem zweitrangig, aber auch weil ich sie beherrschte. Ich habe ja vorher eine Assistenz gemacht bei einem Fotografen, bevor ich überhaupt Sonderpädagogik studierte und hatte damals schon so gejobbt als Assistent und habe gut Geld verdient. Und das war im Studio und da habe ich eigentlich alles gelernt. Und da haben wir aber auch mit 3-4 verschiedenen Kameras gearbeitet, auch verschiedenen Formaten bis zur Großbildkamera. Und hatte für mich da eigentlich auch so den ersten Entwicklungsschritt im Studium dann gemacht, mich total zu reduzieren auf eine kleine Schnappschusskamera aus Plastik. Habe damit auch Dreams of Flying damals fotografiert, auch wegen der Flexibilität, weil ich die Kamera immer in die Hosentasche stecken konnte, während ich dann auf die Leiter kletterte, um von oben zu fotografieren. Und habe auch die ersten Jahre ganz viel mit dieser Schnappschusskamera fotografiert, weil das dann wohl so meine Ästhetik war, die man von mir haben wollte. Oder wo ich dachte, das wäre so ein Teil dessen, diese Einfachheit in der Fotografie. Bin über die Jahre aber dann digital umgestiegen. Habe jetzt hier von der gleichen Kamera 3 Bodies liegen und habe dazu 4 verschiedene Linsen, also Objektive. Arbeite meistens aber gerade, was die Bodenlegetechnik angeht, im Weitwinkelbereich. 28 mm, 24 mm, je nachdem, wo wir sind. Einfach auch, weil weil das Weitwinkel die Dimensionen sehr flecht, also flach macht auf dem Bild. Und das meiner Idee des Bildes, also als Tableau zu sehen, wieder unterstützt und eben nicht mit einem Tele arbeite, wo alles doch immer dimensionaler auch wird und dann auch irgendwann die Tiefenschärfe mitspielt. Deswegen arbeite ich eigentlich ziemlich gerne und oft im Weitwinkelbereich. Es ist alles scharf. Ich habe mit vielen technischen Dingen nichts am Hut, weil ich mich nicht auseinandersetzen muss damit und setze mir dann oft ein sehr weiches Licht, in dem ich auch wieder viel Handlungsspielraum habe. Also ich versuche die Technik so weit runter zu reduzieren auf das Minimalste, dass ich eher mich im Bild bewegen kann und gucken kann, meine ganze Energie aufs Bild und die Komposition und die Inhalte zu setzen.
Und du arbeitest ja nämlich an ziemlich häufig mit Live-Preview. Mhm. Nimmst du da irgendeinen externen Adapter oder sowas? Oder ist das in der Kamera mit WLAN drin?
Ich gehe über Kabel. Ich mache das alle übers Kabel. Und es hat sich über die Jahre bewährt. Ich bin da vielleicht auch so ein bisschen Traditionalist. Ich habe in den letzten 5 Jahren nichts geändert an dem System und habe mittlerweile so einen alten Mac dran, also einen Laptop dran hängen, der wirklich eigentlich schon, ich habe schon 2 Generationen selber übersprungen, aber dieser Computer funktioniert einfach super mit dem System und der Kamera und den Kabeln, und wir hatten bis jetzt noch keinen Grund gesehen, das zu updaten. Das wird vielleicht irgendwann passieren, aber das System funktioniert. Die Kunden sind alle glücklich, die Auflösung ist immer noch super. Ich habe irgendwie in den letzten 5 Jahren nicht das Gefühl gehabt, mein System zu überdenken.
Und Bildbearbeitung machst du dann gar nicht oder nur sowas wie Höhen, Tiefen,
genau.
Korrektur und so?
Genau. Manchmal, je nachdem nach Kunde, gerade in der Werbefotografie, kann ich nicht ganz treu bleiben, aber das ist auch das, wo ich immer wieder gucke, dass die Bildidee, dass alle Teile also echt fotografiert sind und auch nachher nicht groß verändert werden. Es kann nur sein, dass man nachher wirklich dann sowas ausschneidet und woanders einbaut und verschiebt, aber es hätte auch alles echt so sein können. Und das ist mir immer ganz wichtig, dieser Aspekt dieses analogen Gefühles. Und das Gefühl ist eigentlich, es kann alles realistisch machbar sein. Es ist vielleicht nur, weil wir kommerziell jetzt gesehen nur einen Tag Shootingzeit hatten und nicht 5 Tage, dass wir nicht alle Optionen durchgeschossen haben, sondern dass wir einfach alle Bestandteile dieses Bildes geschossen haben, und dann wird nachher irgendwie ein Requisit ausgetauscht oder sowas.
Du hast ja schon ab und zu anklingen lassen, dass du mittlerweile relativ viele Bücher, Kinderbücher hauptsächlich auch machst. Wie ist denn generell deine Kundenstruktur, also redaktionelle Kunden, werbliche Kunden, Privatkunden?
Privat mache ich eigentlich gar nicht. Eigentlich sage ich, weil
das
immer mal...
Weil du jetzt gerade dieses Angebot hast, dass auch Familien oder so mit der Bodenlegetechnik...
Genau, das ist jetzt ganz aktuell und deswegen auch wirklich was Besonderes. Deswegen hatte ich auch eigentlich gesagt, wir haben jetzt uns überlegt, weil wir immer mal wieder private Familien oder Kunden haben, die auf uns zukommen und sagen, ach, kannst du nicht mal, mach doch mal ein Familienporträt von uns, oder ich hätte gern was für meine Webseite, oder kann man dich auch mal privat buchen? Das ist in unserer Struktur ein bisschen kompliziert, ist auch ein bisschen zu kompliziert, das jetzt aufzudröseln. Es ist generell so, dass wir hier eher so aufgestellt sind, auch mit unserem Workflow, dass wir eher mit kommerziellen und redaktionellen Kunden arbeiten und die auch eher die Budgets haben und auch das Verständnis und auch die Entwicklungsphasen mit uns mitmachen und auch die Kompetenz haben, mit uns an solchen Projekten zu arbeiten. Dass mit Privatkunden zu arbeiten wirklich ein ganz, ganz anderer Workflow ist, und haben uns jetzt gedacht, wegen der hohen Nachfrage der letzten Jahre einfach mal zu sagen, komm, wir überlegen uns, wie man das jetzt machen kann. Wir machen wirklich mal so 2 Tage, konzentrieren wir uns nur auf Privatkunden. Wir gucken, dass wir alles so umbauen von unserer Grundstruktur her, dass das machbar ist und dass es auch für den Privatkunden interessant ist. Auch vom Preislichen her, dass man guckt, dass man das alles so weit reduziert, dass auch ein Preis nachher zum Schluss rauskommt, der für den Privatkunden auch Spaß macht. Aber eben, wie gesagt, eigentlich arbeite ich nur mit professionellen Kunden, die auch auf ihrer Seite die Struktur haben, das heißt einen Art Buyer haben oder einen Art Direktor haben oder einen Kreativdirektor oder einen Bildredakteur, der mit mir gemeinsam eine Fotoproduktion leiten kann. Das spricht vielleicht auch nochmal so ein bisschen raus. Ich brauche eigentlich oft ein Gegenüber, gerade von anderen Seiten, die sich auch intellektuell mit der Fotografie auseinandersetzen können und nicht einfach nur sagen, oh, das gefällt mir so gut, das ist so schön. Und ich merke, dass sie gar nicht das ist ja zwar schön, aber sie können gar nicht differenzieren, was man vielleicht noch besser machen könnte oder schlechter, sondern sie freuen sich einfach nur, dass Jan von Holleben ein Foto für sie geschossen hat. Und das reicht mir intellektuell sehr seltenst, weil ich ja eigentlich, ich möchte ja das Beste immer rausholen aus der Situation, und das kann man auch, aber dafür braucht man einfach ein Gegenüber. Und deswegen ist meine generelle Struktur eher, ich mache sehr viel redaktionelle Beiträge. Das hat sich damit zu tun, dass ich dort sehr viel Freiheiten genieße und die Redaktionen sich erfreuen, was Spannendes, Unerwartetes, Neues von mir zu bekommen. Und ich kann mich wirklich dort auch austoben, kreativ. Und dann haben wir die kommerziellen Kunden, die zum Glück nicht zu viele sind. Ich sage zum Glück, weil es immer ein immenser Aufwand ist und ich mich mittlerweile von meinen Agenten gelöst habe, die ich in der Welt hatte. Und ich das selber alles produziere, was auch gut ist, das ist der richtige Weg für mich gewesen. Einfach weil die Produktionen so komplex sind, dass ich auf vielen Ebenen dabei bin, eben nicht einfach nur der Fotograf, den man so verchecken kann. Aber es ist einfach ein enormer Aufwand. Also die Betreuung von kommerziellen Produktionen frisst ja immer wahnsinnig viel Energie. Wird ja auch hoch bezahlt, stimmt auch alles. Aber das sind dann immer so, es muss immer alles stillstehen, wenn ein kommerzieller Kunde kommt. Und alles, was nebenher läuft, geht eigentlich nicht mehr. Und ich bin schon jemand, der eigentlich 10 Projekte gleichzeitig macht und auch begeistert, so multitaskt, weil ja Projekte manchmal, gerade in meinem Bereich, wochenlang dauern können, bis man sich entwickelt hat in die Richtung, in die man möchte und dann die Bildidee fertig hat und so weiter. Deswegen diese Kombination zwischen, ich sag mal, 4, 5, 6 kommerzielle Shoots im Jahr, ca. 10 bis 20 redaktionelle Sachen im Jahr und nebenher noch 2, 3 Bücher pro Jahr macht, das ist so eine ganz schöne Mischung, die ich für mich gefunden habe, weil ich da auch ganz, ganz viel Freiraum noch Raum habe, wirklich mich um jedes Projekt zu kümmern und nicht nur so ja im Studio stehe und irgendwie eine Erwartung erfülle, sondern wirklich immer nochmal weiterentwickle. Und das schätzen die Kunden ja auch an mir. Die Magazine, sowie auch die kommerziellen.
Du hast erwähnt, dass du jetzt keinen Agenten mehr nutzt. Was war da der Beweggrund?
Ich hatte es gerade eben schon mal kurz angedeutet. Ich sehe mich nicht als der klassische Werbefotograf, der einfach einen Stil hat und eingesetzt werden kann. Und das war oft das Problem für meine Agenten. Man konnte mich halt nicht einfach nur so buchen, sondern ich musste tatsächlich im Prozess auch immer irgendwo integriert sein. Und habe halt immer den Artdirektor und Kreativdirektor auch noch mit bedient oder bedienen sollen. Und das ist in der kommerziellen Struktur nicht ganz einfach. Und dann lief es oft darauf hinaus, dass ich Projekte angeboten bekommen habe für Werbekunden, die ich alle schon längst mal fotografiert hatte. Also dass ich eigentlich eine Kopie meiner Arbeiten anfertige für den Kunden. Und das ist im Endeffekt dann auch gar nicht so ergiebig. Weil das kannst du 3, 4, 5 Mal machen mit einer Idee und dann hat man es gesehen und dann sind die anderen Kunden schon nicht mehr interessiert und man muss auf einmal was Neues erfinden. Also meine Arbeitsweise und die kommerzielle Fotografie jetzt für einen Agenten ist nicht so ganz kompatibel. Ich bin schon auch auf der Suche gerade wieder nach einem passenden Agenten, aber der muss einfach mich auch als ganzes Paket vermarkten und darf mich nicht nur als Fotograf vermarkten.
Also falls das jemand aus der Bilderbranche hört, kann er sich gerne bei dir melden.
Ja, kann er gerne melden. Ich glaube, es gibt passende Agenten da draußen. Bisher hatte ich sehr tolle Agenten, aber auch immer welche, die mich halt immer als Fotograf vermarktet haben und nicht
als Ideengeber.
Als Ideengeber, Entwickler und visueller Kommunikationsmensch. Der wirklich auch das Interesse hat, dass so eine Idee, die mal geformt wird von der Agentur, auch visuell weiterzuentwickeln. Es gibt ganz tolle Kunden, die das super verstanden haben in der Vergangenheit und die mich dann oft auch direkt angesprochen haben. Und wir machen ja hier auch wirklich viel Kommerzielles. Und es hat sich aber bewahrheitet, dass tatsächlich dann eher das Leute sind, die mich schon lange kennen, die meine Fotografie kennen und nicht einfach nur durch den Katalog gehen und sagen, ach, wir nehmen jetzt von den 5, nehmen wir den Jan von Holleben, weil der ist doch ein ganz netter, das passt irgendwie. Sondern das sind wirklich eher Kunden, die sich schon lange damit auseinandergesetzt haben, vielleicht mal mit mir zu arbeiten. Und dann gibt es für mich eigentlich auch keine Konkurrenz. Also man kommt zu mir mit einer Idee, weil man sie mit mir auch entwickeln möchte und weil man mit mir auch drüber sprechen möchte und mich in einem Prozess schon ganz früh mit einbindet, um dann nachher zu einer Bildästhetik oder zu einer Bildumsetzung zu kommen, die genau das ist, was der Kunde sich auch so erträumt hat.
Ja. Du hast öfter auch mal wir gesagt, du arbeitest im Team. Mhm. Magst du dazu was sagen? Wie ist die Aufgabenverteilung? Wie bist du dazu gekommen?
Also ich sage oft wir und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich mich auch immer nur als Teil eines Kreativprozesses sehe. Sei es, dass ich die Modelle, die im Foto auftauchen, mit einbeziehe oder mein Team, was über die letzten vier Jahre Anna Schäflein im Speziellen ist, die so ein bisschen als Sparing-Partner für mich dasteht. Je nach Zeit, also Jahreszeit ist es oft dann auch so, haben wir hier noch Praktikanten oder auch noch zusätzlich jemand, der Kommunikation leitet, oder Violetta ist noch hier, die macht die Verwaltung, die zwar nicht so im Prozess involviert ist, aber wir sind schon das Team, was hier vieles wuppt. Und dann ist für mich immer ganz wichtig, eben auch noch einen Teampartner dabei zu haben. Und ob das jetzt der, eben wie schon gesagt, Artdirektor, Kreativdirektor, Bildredakteur, Artbuyer ist, da kommen ja auch immer noch Ideen heraus, die ich aufnehme. Oder der Journalist, der den Text geschrieben hat und mit dem ich mich unterhalte. Oder in dem Fall der Verlag, wo die Lektorin mit mir gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Das sind schon immer auch Gruppenideen, Gruppenentwicklungen. Da sehe ich mich schon immer auch als Teil und nicht so als der, ich muss jetzt für mich nicht die Bildideen für mich selber besitzen. Ich finde, das ist schon ein Prozess.
Und was macht die Anna dann so hauptsächlich? Was ist die Hauptaufgabe?
Eigentlich, ja, das ist so schwierig, wie würde man sagen, Anna, ich finde, sie sind den Begriff des Sparing-Partners ganz gut, weil Anna mich einerseits in vielen unterstützt, aber auch genauso meine Rolle übernehmen kann und ich oft auch mal meine Rolle wechseln kann von, ich stehe hinter der Kamera zu, ich gehe mal kurz vor die Kamera und dann geht Anna hinter die Kamera und hilft mir, dann ein Bild einzurichten oder kümmert sich mal kurz um die Kinder. Also wir spiegeln uns ganz gut und wir können uns ganz gut auch nonverbal mal austauschen im Prozess. Und wir haben beide so unsere Qualitäten, die sehr ähnlich sind. Gerade was dann die Produktion angeht oder der Umgang mit den Menschen vor der Kamera. Und Anna kann sich sehr gut einfühlen in die Bildidee, die ich im Kopf habe. Und ja, hat so für mich, ich finde, wir sind uns sehr, sehr ähnlich und wir können uns, das ist das Tolle dran, wir können uns ganz oft austauschen. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwo hingehen soll und die sagen, ach, wir haben jetzt aber kein Geld, einen Assistenten zu zahlen, den stellen wir vor Ort. Wir wollen den nicht mit rein rüberfliegen oder wir wollen nicht, wir wollen das alles vor Ort produzieren lassen. Und dann muss ich immer sagen, nee, aber stopp, die Anna nehme ich mit, der Rest ist egal, weil ich brauche mindestens so einen Menschen, der mich versteht, der weiß, wie ich ticke, wie wir die Produktion aufbauen und der mich auch manchmal schützen kann vor Ideen, die auf einmal so reinkommen und ich dann voll im Kreativprozess bin oder mich gerade mit jemandem unterhalte, der im Bild einen Part hat und Anna kann dann so mich einfach auch so ein bisschen schützen vor Leuten, die dann sagen, oh, Herr von Olli, wir müssten noch mal kurz über das und das sprechen oder sowas, wo ich dann sage, so, stopp, gleich. Also es ist eigentlich so ein bisschen Bodyguard, Sparing-Partner, Assistent, Spiegel.
Und wie war der Prozess der Entscheidungsfindung, ab wann hast du gesagt, ich brauche jetzt noch jemanden und hast du dann einfach eine Ausschreibung gemacht? Oder?
Ach, das ist eigentlich schon immer. Seit ich Aufträge bekommen habe, bin ich immer nur mit Assistenten hin. Ich habe eigentlich nie Aufträge alleine ausgeführt.
Das war dann sozusagen einfach, es hat gepasst und dann blieb es dabei?
Ja, nee, ich hatte schon verschiedene Assistenten. Das waren auch schon recht viele und das sind auch mittlerweile alles ganz tolle Fotografen. Gerade hier in Berlin waren es schon wirklich ein ganzes Set. Ich weiß nicht, in den letzten 10 Jahren vielleicht so ja 10 doch engere Assistenten, die zwischen einem halben Jahr bis zu jetzt, Anna ist, glaube ich, seit 4 Jahren dabei. Oder doch, ja, 4, 5 Jahre. Dass da wirklich auch so ein Verständnis entwickelt wurde. Oder die Assistenten dann nachher irgendwann meinten, sie müssten jetzt sich um ihre eigene Karriere kümmern, was ja auch voll okay ist. Ist dann immer etwas enttäuschend. Früher gab es mal noch den Beruf des Fotoassistenten. Mittlerweile scheint das für alle immer nur ein Karrieresprung zu sein in die nächste Stufe. Und mit Anna speziell hat sich das aber sehr gut entwickelt, weil Anna macht parallel ihre eigene Fotografie, aber eigentlich immer nur am Wochenende. Arbeitet auch kommerziell, aber tatsächlich immer nur hauptsächlich am Wochenende. Ich habe für mich entschieden, ich möchte Wochenende eigentlich nicht mehr arbeiten. Insofern kann das manchmal sein, gerade im Sommer, wenn Anna sehr viele Aufträge selber hat, dass Anna wirklich 7 Tage durcharbeitet oder mal 6 Tage durcharbeitet, sich irgendwann unter der Woche mal einen freien Tag nimmt, weil sie am Wochenende für sich arbeitet und dann unter der Woche für mich. Aber das passt super und sie macht das, was sie möchte und kann sich da entfalten.
Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde geredet, deswegen würde ich eher virtuell für uns jetzt gedanklich kurz eine Pause machen und sagen, worüber wir jetzt reden, packen wir einfach in die nächste Folge. Mhm. Und deswegen verabschiede ich mich heute schon mal. Du bleibst natürlich sitzen. ich bedanke mich fürs Hören und in der nächsten Folge kann ich jetzt schon verraten, weil ich weiß ja, was ich dich gleich fragen werde, wird es um die Stockfotografie gehen, die du ja auch machst. Mhm.